Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 644. Diesmal bekommt ihr zwei Beiträge von Radio Matraca auf die Ohren. Im ersten geht Stefan Mohr der Frage nach, was es bedeutet, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Darüber sprach er mit Miriam und Gerardo, die beide sowohl einen peruanischen als auch einen deutschen Pass besitzen. In unserem zweiten Beitrag berichtet Thomas Matamala über den Widerstand gegen eine neue Form des Extraktivismus, das Betreiben von Rechenzentren in den Ländern Lateinamerikas. Rechenzentren benötigen riesige Mengen an Energie und Wasser, was insbesondere in Regionen mit Wasserknappheit ein großes Problem ist. Thomas wirft auch die Frage auf, was globale Verantwortung bedeutet und betrachtet neue Formen der Solidarität zwischen Chile und Berlin. Um Wasserknappheit geht es auch in unserem letzten Beitrag, und zwar im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Miriam Flores und ich berichten darüber, wie die Gemeinde San Dionisio Ocotopec darum kämpft, trotz langer Trockenperioden und versiegender Grundwasserleiter ihre Wasserversorgung sicherzustellen. Doch zuvor berichtet Markus noch vom Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Kolumbien. Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Ondistas.
Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien ist gelaufen und das Ergebnis überrascht viele. Zwar erhielt Iván Cepeda, der Kandidat der Linken und möglicher Nachfolger von Gustavo Petro, knapp 41% der Stimmen. Das entspricht etwa den Erwartungen der Umfragen. Überraschend ist jedoch der Erfolg des ultrarechten Kandidaten Abelardo de la Espriella. Er kam auf fast 44% und trifft nun am 21. Juni gegen Cepeda in der Stichwahl an. Entscheidend wird sein, wie sich die WählerInnen der ausgeschiedenen KandidatInnen verhalten und wen die beiden verbliebenen Bewerber noch mobilisieren können. Die Kandidatin des Uribe-Lagers, Paloma Valencia, hat bereits dazu aufgerufen, de la Espriella zu unterstützen. Gleichzeitig wächst die Kampagne, ihn zu verhindern. Viral verbreitet sich derzeit ein Video des liberalen Politikers Juan Carlos Lozada.
Jamás votaré por aquel que tiene a todos los aliados internacionales de la extrema derecha.
Lozada wirft de la Espriella vor, faschistisch, homophob und frauenfeindlich zu sein. Er wolle die Reformen der Petro-Regierung zurückdrehen, einen Polizeistaat errichten und das Kulturministerium abschaffen. Auch Claudia López, die ehemalige Bürgermeisterin von Bogotá, ruft dazu auf, seine Wahl zu verhindern. In den sozialen Medien tobt derweil ein zunehmend erbitterter Streit, der bis in die Familien reicht. Die politische Anspannung dürfte bis zum Wahltag weiter zunehmen.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal.
Heute lernen wir Miriam und Gerardo kennen. Zwei Peruanerinnen, die die deutsche Staatsangehörigkeit geerbt haben und sich entschieden haben, als Erwachsene ein neues Leben in Berlin zu beginnen. Auch wenn ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft mehr Rechte und rechtliche Möglichkeiten eröffnet als viele anderen migrantischen Gruppen, bedeutet das nicht, dass ein Neuanfang in einem anderen Land einfach ist. Im Folgenden berichten sie von ihren emotionalen, sozialen und bürokratischen Erfahrungen mit ihren doppelten Staatsangehörigkeit.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
In ein anderes Land umzuziehen, bedeutet von vorne anzufangen und persönliche sowie soziale Prioritäten neu zu ordnen, unabhängig von den Vorteilen der deutschen Staatsangehörigkeit.
Ich glaube nicht, dass sich meine Wahrnehmung von mir selbst verändert hat, aber meine Prioritäten sind definitiv nicht mehr dieselben und darin merke ich eine Veränderung, eine positive Veränderung. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich wahrnehme.
Ich habe mich komplett verändert, auf eine Weise, die ich nicht erwartet hatte. Durch meine Erziehung dachte ich, dass ich sehr stark mit Deutschland verbunden bin. Aber als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gemerkt, dass das nicht so war. Ich habe entdeckt, dass mir diese Gewohnheiten fehlen und auch das Bedürfnis, Zeit mit Freundinnen und Familie in Peru zu verbringen.
Der Umzug bringt auch einen sozialen Anpassungsprozess mit sich.
Man geht Schritt für Schritt voran und fängt praktisch bei Null an, auch sozial, wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen. Ich bin mit der Idee gekommen, im ersten Jahr alle kennenzulernen. Mit der Zeit findet man seine Leute, baut sich eigene Freundeskreise auf und findet seinen Platz.
Und dann gibt es noch die Wahrnehmung, dass man zwar rechtlich die Papiere hat, aber die Gesellschaft einen trotzdem wie einen Fremden behandelt.
Die Verbindung zu Peru aufrechtzuerhalten wird wichtig, um sich im Alltag begleitet zu fühlen.
Meine Gruppe von peruanischen Freundinnen hier in Berlin hilft mir sehr dabei, mich nicht so weit weg zu fühlen. Zum Beispiel gehen wir oft in peruanische Restaurants und haben eine gute Zeit zusammen. Dadurch habe ich das Gefühl, mit peruanischen Menschen in Deutschland zu sein. Das hilft mir sehr dabei, mich nicht komplett vom Land getrennt zu fühlen.
In Malta begleitet mich die peruanische Kultur darin, wie ich mit anderen umgehe und in meinem Charakter. Ich würde sagen, dass wir oft improvisieren können. Hier ist vieles sehr strukturiert und wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird schnell alles chaotisch. Wir dagegen sind flexibler und lösen Probleme spontan. Ich bin so etwas wie ein Botschafter dieser peruanischen Seite, vor allem durch das Essen. Es ist mir wichtig, das mit anderen zu teilen und Leute zum Essen nach Hause einzuladen.
Trotz der deutschen Staatsangehörigkeit mussten beide schwierige und unbekannte bürokratische Prozesse bewältigen, besonders im Gesundheitssystem und bei staatlichen Institutionen. Wichtig ist dabei, dass laut deutscher Gesetzgebung Deutsch die einzige Amtssprache ist.
Zuerst natürlich die berühmte Anmeldung. Das war schrecklich, weil ich keine Termine gefunden habe und alles auf Deutsch war. Und was die Krankenversicherung betrifft, wenn man hier in Deutschland keine Arbeit hat, bedeutet die deutsche Staatsangehörigkeit nicht automatisch, dass man krankenversichert ist. Das wusste ich in Peru nicht und das war eine Überraschung für mich und es war ein sehr langer und mühsamer Prozess, eine private Versicherung zu finden, die mich akzeptiert.
Mich hat die Langsamkeit überrascht und wie abhängig alles von Papier und Briefen ist. Auch die Betreuung in den Behörden. Wenn ich zum Beispiel zum Finanzamt gegangen bin und erklären wollte, was ich brauche, aber nicht perfekt gesprochen habe, hieß es oft, ich verstehe Sie nicht, kommen Sie an einem anderen Tag wieder. Und auf Englisch konnte man das auch nicht erklären.
Die Sprache zeigt sich als eine der größten Barrieren für die soziale und berufliche Integration.
Die Sprache ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit. Auch wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit hat und Englisch spricht, bedeutet das nicht, dass man sofort Arbeit findet.
Die große Barriere war ganz klar die Sprache. Es gibt einen gewissen Druck, weil man auf dem Papier Deutsch ist und die Gesellschaft erwartet, dass man alles perfekt spricht und versteht. In der Zeit habe ich gelernt, dass man für solche Termine fast mit technischem Fachwortschatz vorbereitet sein muss, damit alles funktioniert.
Die beiden heben aber auch positive Erfahrungen in Deutschland hervor.
Es gibt Dinge, die ich an Deutschland wirklich schätze. Was ich besonders bemerke, ist der große Respekt vor dem Privatleben. Das finde ich sehr positiv.
Freundschaften zu schließen, dauert hier länger und braucht Geduld. Aber am Ende kann man wirklich tolle Menschen kennenlernen, auch wenn es am Anfang schwierig ist.
Die Erfahrungen von Miriam und Gerardo zeigen, dass eine doppelte Staatsangehörigkeit die Herausforderungen eines Umzugs in ein anderes Land nicht verschwinden lässt. Es war erleichtert die deutsche Staatsbürgerschaft bestimmter rechtlicher Aspekte, doch die kulturelle, emotionale und bürokratische Anpassung bleibt ein komplexer Prozess. Zwischen Peru und Deutschland bauen beide eine Identität auf, die von zwei Ländern und neuen Formen der Zugehörigkeit geprägt ist.
Das Onda-Info hört ihr kostenlos, sowohl auf unserer Webseite als auch bei den freien Radios. Doch im Onda-Info steckt nicht nur viel ehrenamtliche Arbeit, es verursacht auch Kosten, für Büro- und Servermiete zum Beispiel. Bitte unterstützt den NPLA, damit wir das Onda-Info auch in Zukunft kostenlos anbieten können.
Ihr wisst ja, dass Rechenzentren eine Menge Energie verbrauchen. Aber nicht nur das. Sie verschlingen auch enorme Mengen Wasser. Und immer häufiger werden solche Rechenzentren in Ländern wie Chile oder Mexiko gebaut. Ganze Regionen werden dabei zu Zonen der Wasserentnahme. Oft unter Regeln, die kaum kontrolliert werden.
Rund 60 Rechenzentren mittlerer Größe verbrauchen so viel Wasser wie eine Millionenstadt wie New York.
De tantos millones de habitantes como Nueva York.
Im Jahr 2025 entscheidet sich US-Präsident Donald Trump, den Columbus Day wieder als Feiertag einzuführen und den Tag der indigenen Völker abzuschaffen. Das ist mehr als eine symbolische Geste. Es ist eine klare Provokation gegenüber jahrhundertelangen Kämpfen um Anerkennung und ein Angriff auf die kulturelle und politische Selbstbestimmung des globalen Südens. Gleichzeitig wird damit ein Entwicklungsmodell gestärkt, das auf Ungleichheit basiert. Ein neokolonialer Extraktivismus, der Ressourcen aus dem Süden für den Wohlstand des Nordens ausbeutet.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Willkommen zu dieser Sendung. Heute sprechen wir über Umweltkämpfe, Neoextraktivismus und über neue mögliche Allianzen zwischen Berlin und Lateinamerika. Wir kommen aus der Perspektive internationaler Solidarität. Uns verbinden Kämpfe, die auf beiden Seiten des Atlantiks geführt werden. Der Schutz von Umwelt und Wasser, alte Spannungen zwischen Nord und Süd und neue Formen der Rohstoffausbeutung. Wir haben zwei Organisationen kennengelernt, die sich seit Jahren für den Schutz von Territorien und für starke lokale Gemeinschaften einsetzen.
Muscat ist ein Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio.
Muscat ist eine soziale und ökologische Bewegung für Wasser und unsere Gebiete. Sie entstand 2019, als BewohnerInnen der Gemeinde Cerrillos erfuhren, dass Google dort ein Rechenzentrum bauen wollte. Gerade im Westen von Santiago werden solche Projekte angesiedelt, oft ohne Rücksicht auf die Menschen vor Ort. Und das in einer Region, die ohnehin unter massiver Wasserknappheit leidet. Muscat hat es geschafft, Nachbarinnen zusammenzubringen und den Schutz des Wassers in den Mittelpunkt zu stellen.
Muscat logra en el fondo reunir estos vecinos y proteger el recurso.
Seitdem arbeitet Muscat daran, die Folgen solcher Großprojekte sichtbar zu machen und sich gegen Vorhaben zu wehren, die Umwelt, Wasser und Lebensqualität der Menschen gefährden.
Parallel dazu haben wir in Berlin Kontakt zu Solisur aufgenommen. Solisur ist ein Kollektiv und Netzwerk, das sich für internationale Solidarität, Umweltgerechtigkeit und die Stärkung lokaler Initiativen einsetzt. Mit Workshops, Diskussionsrunden und politischen Analysen unterstützt Solisur Basisbewegungen und fragt kritisch danach, wie globale Entscheidungen ganz konkret das Leben in Lateinamerika beeinflussen. Judy, Aktivistin bei Solisur, ergänzt.
Solisurnas es del interés de personas migrantes latinoamericas.
Solisur ist aus dem Engagement lateinamerikanischer Migrantinnen entstanden, aber auch von Menschen in Deutschland, die sich mit dem globalen Süden verbunden fühlen. Unser Ziel ist es, Kämpfe gegen Extraktivismus, für migrantische Rechte und für globale Gerechtigkeit miteinander zu verbinden, durch Solidarität und Internationalismus.
Tracy Duvesteyn ist Umweltaktivistin und Mitgründerin von Moskat. Sie erinnert sich an die Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Google-Projekt gestellt wurden.
Wir forderten, dass dieses Unternehmen sein Kühlsystem ändert. Ein Verbrauch von 169 Litern Wasser pro Sekunde. Diese Menge war schlicht viel zu viel. Das führte dazu, dass sich die NachbarInnen organisierten, die Situation öffentlich machten und schließlich handelten.
So haben die Gemeinde in Cerrillos erreicht, dass Google das Design seines Rechenzentrums ändern musste. In der ursprünglichen Planung hätte es nahezu das gesamte Wasser des lokalen Grundwasserleiters verbraucht. In Quilicura wiederum trocknen die Feuchtgebiete der Region zunehmend aus.
Los humedales de la región.
Brian Seraye, ebenfalls Mitgründer von Moskat, engagiert sich im Westen der Metropolregion für den Schutz des Wassers und gegen die Auswirkungen großer Unternehmen auf die Territorien.
Durch Moskat konnte verhindert werden, dass Wasser zur Kühlung von Rechenzentren genutzt wird. Außerdem wurde die Installation neuer Abwasseranlagen im Viertel La Farfana in der Gemeinde Maipú gestoppt.
Brian berichtet von wichtigen Erfolgen, aber auch von Rückschlägen, die heute besonders besorgniserregend sind.
Die Regierung von Gabriel Boric setzt statt auf Regulierung und Schutz der Ökosysteme zunehmend auf eine extraktivistische Agenda, oft als Neo-Extraktivismus bezeichnet. Dazu gehören drei Großprojekte: die nationale Lithium-Strategie, der nationale Wasserstoffplan und der nationale Plan für Rechenzentren. Diese Vorhaben werden durch Änderungen in Umweltprüfungen und Genehmigungsverfahren zusätzlich abgesichert, oft zu Lasten der Umweltkontrolle.
Zu den Gefahren des kürzlich verabschiedeten Gesetzes über sektorale Genehmigungen sagt Brian:
Kurz gesagt, die größte Gefahr ist Deregulierung. Gemeinsam mit anderen Bewegungen nennen wir das die Umweltmotorsäge. Es ist ein Rückschritt gegenüber früheren Umweltstandards. Prozesse werden flexibilisiert, um Investitionen anzuziehen, während Umweltkontrolle und Schutz massiv geschwächt werden.
Und was ist die Arbeit der Berliner Initiative Solisur in diesem Zusammenhang? Nochmal Judy.
In den letzten zwei Jahren haben wir zahlreiche Aktivitäten organisiert, um Brücken zwischen migrantischen Kämpfen und anti-extraktivistischen Bewegungen in Berlin zu schlagen und diese Räume politisch zu stärken.
Aus Sicht von Radio Matraca birgt die Verbindung zwischen den Kämpfen von Moskat in Chile und der Plattform von Solisur im globalen Norden großes Potenzial.
Wir haben Filmforen zu Extraktivismus, territorialem Widerstand und Transfeminismus organisiert. Workshops zur Würde von MigrantInnen, politische Dialoge und Begegnungen mit AktivistInnen aus Lateinamerika, um Informationen zu teilen und Widerstände sichtbar zu machen.
Esa primera información actual, político y social. Bueno, los eventos que se han realizado con activistas, líderes y lideresas latinoamericanas.
Diese Veranstaltung haben Aktivistinnen und Organisationen aus Berlin und aus anderen Ländern wie Ecuador, El Salvador, Kolumbien oder Chile zusammengebracht. Der direkte Austausch hier und in Lateinamerika war inspirierend und hat geholfen, gemeinsame Kämpfe und Handlungsmöglichkeiten zu erkennen.
Was sich hier zeigt, ist mehr als ein lokaler Umweltkonflikt. Es geht um neue Formen von Zusammenarbeit über Kontinente hinweg. Gemeinschaften im Süden, die Widerstand leisten, und Initiativen im Norden, die diese Kämpfe sichtbar machen und unterstützen. Wie eine solche Nord-Süd-Allianz aussehen kann, darüber sprechen unsere Aktivistinnen Tracy von Muscat und Judy von Solisur.
Chile ist ein Land, in dem der Neo-Extraktivismus sehr präsent ist. Der Staat schafft optimale Bedingungen, um Ressourcen für die Energiewende des globalen Nordens bereitzustellen. Eine Wende, die oft als grün bezeichnet wird, deren ökologische Kosten aber enorm sind. Betroffen sind vor allem sogenannte Opferzonen.
Sin duda va a afectar el ecosistema y los territorios que se vulneran actualmente y que son las zonas de sacrificio, así se les denomina.
Desde Solisur vemos un gran potencial en esas posibilidades de construir solidaridades con comunidades resistentes en el Abya Yala.
Wir sehen großes Potenzial darin, Solidarität mit widerständigen Gemeinschaften im Abya Yala aufzubauen und diesen Kämpfen eine Stimme zu geben.
De las resistencias desde los territorios en el Abya Yala.
Rechenzentren gelten als Schlüsseltechnologie der digitalen Zukunft. Doch während der Nutzen oft im globalen Norden liegt, sind es die Gemeinden im Süden, die die Folgen spüren. Vor allem dort, wo Wasser ohnehin knapp ist. Wie sich diese Ungleichheit konkret zeigt, erklärt die Wissenschaftlerin Marina Otero von der Harvard University.
Chile gehört zu den Regionen mit der höchsten Dichte an Rechenzentren in Lateinamerika, möglicherweise bald weltweit.
Posiblemente sea uno de los lugares con mayor concentración de esta industria.
Was in Quilicura und Cerrillos geschieht, steht exemplarisch für die Wasserkrise und die zunehmende Überlastung der Territorien. Nochmal Marina Otero und Tracy Duvestein.
En este caso hay tecnologías que permiten un menor consumo de agua.
Es gibt längst Technologien, mit denen Rechenzentren deutlich weniger Wasser verbrauchen könnten. Doch viele Unternehmen setzen sie nicht ein, solange sie nicht dazu gezwungen werden. Warum nutzt Google in Norwegen modernste Kühlung, in Chile aber veraltete Systeme? Auch hier haben wir ein Recht auf die beste verfügbare Technologie.
También queremos la última tecnología que es más eficiente.
Hay que mejorar o fortalecer nuestras leyes.
Es braucht ein ökologisches Gleichgewicht. Dafür müssen Umweltgesetze auf nationaler und globaler Ebene gestärkt werden.
Construir no solo esa solidaridad, sino también ese puente.
Diese Brücken der Solidarität sichtbar zu machen, hier wie dort, ist ein Teil unseres Widerstands. Und Teil der Veränderungen, die wir uns wünschen.
Sagt Judy uns noch, in anderen Ländern werden Rechenzentren bereits abgelehnt, wegen veralteter Kühlsysteme und ihres enormen Wasserverbrauchs. Deshalb ist Transparenz über den Ressourcenverbrauch entscheidend und die Möglichkeit, Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen.
Es ist dringend notwendig, über unsere Zukunftsprioritäten nachzudenken. Muscat hat in Chile einen Präzedenzfall geschaffen. Organisationen wie Solisur bauen diesen Weg weiter aus, durch Kooperation, Widerstand und internationale Solidarität.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Im Winter 2023/24 brachen vielen Gemeinden des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca die Wasserversorgung zusammen. Die nationale Wasserbehörde Conagua warnte vor akuter Wasserknappheit in der Hauptstadt Oaxaca de Juárez. Ursache? Aufgrund der Klimakrise kommt es zu mehr und längeren Dürreperioden. Wegen des fehlenden Regens versiegen die Grundwasserleiter und trocknen die Speicherbecken aus. Um dem etwas entgegenzusetzen, gründete sich das Foro Oaxaqueño del Agua, das Wasserforum Oaxacas.
El Foro Oaxaqueño del Agua es un espacio.
Dem Wasserforum Oaxacas gehören Behörden, Kommunen, AkademikerInnen und vor Ort lebende Menschen an, welche auf regelmäßigen Treffen über das Thema Wasser diskutieren.
Erklärt Mauricio Del Villa, Projektkoordinator des Wasserforums. Im Dezember 2025 fand das 67. Treffen des Wasserforums in San Dionisio Ocotepec statt. Die Gemeinde wollte ihre Strategie, der zunehmenden Trockenheit und dem Wassermangel entgegenzutreten, vorstellen. Dazu noch einmal Mauricio Del Villa.
Pues ellos inician porque se empiezan a dar cuenta que hay un proceso de falta de agua a nivel de la comunidad en términos.
Es gab einen akuten Wassermangel in der Gemeinde. Es fehlte an Trinkwasser, aber auch an Wasser für die Felder. Und man stellte fest, dass der Grundwasserspiegel immer weiter absank. Daraufhin entschied die Dorfversammlung, die Grundwasserleiter wieder aufzufüllen, und zwar über die Versickerung von Regenwasser.
Trabajar temas que tuvieran que ver con recuperar el agua y sobre todo infiltrarla.
Die Gemeindevertreter wollten ihr Versickerungsprojekt aber nicht nur kurz vorstellen, sondern auch anschaulich erklären, wie es funktioniert. Und das geht am besten vor Ort. Deshalb trafen wir uns am darauffolgenden Morgen an der Gemeindeverwaltung und fuhren nach einem gemeinsamen Frühstück zu den im Rahmen des Projektes ausgehobenen Versickerungsbecken. Um San Dionisio herum wurden mehrere Speicherbecken ausgehoben. Das Besondere an diesen, sie dienen nicht der Wasserversorgung des Ortes. Das aufgefangene Regenwasser soll nämlich versickern und die Grundwasserleiter wieder auffüllen. Aus diesen kann dann wieder das Wasser für den täglichen Bedarf und die Bewässerung der Felder bezogen werden. Von dieser Idee konnte die Gemeinde nicht nur eine lokale Stiftung, sondern auch die Weltbank überzeugen. Beide zusammen sagten die Finanzierung für den Bau einer Reihe von Versickerungsbecken zu. Wie San Dionisio es schaffte, mehr als doppelt so viele zu bauen, erklärt Ciriaco Hipólito Núñez, San Dionisios Zuständiger für das Gemeinschaftsland.
Tenemos otras ideas. Aquí servir, no competir. Sí, es la idea de nosotros, pues.
Bei uns zählt, gemeinsam etwas zu schaffen und nicht zu konkurrieren. In einem der Projekte haben wir 500.000 Pesos erhalten. Das reichte bestenfalls für 2 Versickerungsbecken. Wir haben aber 4 geschafft. Das war nur mit Hilfe des Tequio möglich.
Tequio ist fester Bestandteil des Lebens in den indigenen Gemeinden Oaxacas. Als Tequio wird unbezahlte Gemeinschaftsarbeit bezeichnet, die Gemeindemitglieder zum Wohle aller verrichten. Auf Dorfversammlungen entscheiden die BewohnerInnen, welche wichtigen Arbeiten anstehen. Und in den Nachbarschaften organisieren sie sich dann, um diese gemeinsam zu verrichten. Am Tequio beteiligen sich alle Gemeindemitglieder. Männer, Frauen, Jugendliche und zum Teil auch Kinder.
Die Selbstverwaltung der indigenen Gemeinden Oaxacas, ihr System der öffentlichen Ämter, wurde schon immer bewundert. Hier dienen die Amtsträger der Dorfgemeinschaft, ohne einen Centavo zu erhalten. Ich denke, das Tequio muss erhalten bleiben. Es hilft uns, voranzuschreiten, und so werden unsere Projekte die Projekte aller.
Unterstreicht Crescencio Núñez Martínez, Präsident des Gemeinderates von San Dionisio Ocotepec, noch einmal die Bedeutung der indigenen Selbstverwaltung und des Tequios. Für Mauricio Del Villa ist Selbstverwaltung auch die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinden ihre Daseinsvorsorge in die eigene Hand nehmen und sich so ihre Autonomie bewahren können.
Ich möchte noch einmal betonen, dass es Autonomie für die Gemeinden bedeutet, wenn sie sich selber um ihre Wasserversorgung kümmern. Sie verlieren diese Autonomie, wenn das andere übernehmen. Wenn eine Kommune die Wasserversorgung in ihre eigenen Hände nimmt, stärkt sie ihre Autonomie.
Vor der Rückfahrt erwartet die TeilnehmerInnen des Rundgangs noch ein kleiner Snack mit Tejate und Mezcal. Denn das gemeinsame Feiern ist wichtiger Bestandteil der indigenen Kultur. Es ermöglicht, Erlebtes zu reflektieren und neue Ideen zu diskutieren. Das komplette Interview mit Mauricio Del Villa könnt ihr auf unserer Webseite www.npla.de nachhören bzw. nachlesen. In Kürze findet ihr dort auch, neben weiteren Beiträgen von Radio Matraca, Radio Onda und Ponal, ein Video über unseren Ausflug nach San Dionisio Ocotepec. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.